vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
Letzte Woche schon gestartet mit Manuel Schmid. Es geht um Cäsar, Aphrodite, Mars und den besonderen hier Mammon, wo heute tatsächlich das Thema ist. All diese antiken Gottheiten, die standen für gewisse Parolen, die hatten gewisse Slogan. Man könnte auch sagen, eine Weltanschauung. Und das war nicht so ein philosophisches Gedankengebäude, sondern das hatte konkrete Auswirkungen im Alltag der damaligen Zeit. Cäsar-Kult, Aphrodite-Kult und so weiter. Das spürte man wirklich im Alltag, dass das Götter waren, die wollten wirklich Herr oder Herrin sein. Und die ersten Christen und Christinnen, Matthias hat schon gesagt, für sie war es nicht einfach so fernab eine Philosophie, sondern im Alltag merkten die wirklich, dass dieser Mammon, dass der Mars Macht hatte. Und sie sagten, look, unsere Loyalität gilt aber nicht mehr diesen Göttern, sondern wir folgen wirklich diesem Jesus nach. Für sie war klar, diese dunklen Mächte und die Gewalten, die hat wirklich Jesus besiegt. Und warum beschäftigen wir uns im 21. Jahrhundert? Warum beschäftigen wir uns mit solchen alten, antiken Göttern? Man könnte sagen, das ist Schnee von gestern, ist nur wirklich nicht wahnsinnig attraktiv. Aber jede Gottheit, die wir hier aufgelistet haben, mit ihren Parolen oder mit ihrer Weltanschauung, die sind heute noch aktiv. Das spürt man in der Neuzeit noch. Das ist nicht einfach weggegangen in der Antike, nachdem die gestürzt wurden und dann eine Neuzeit, die Industrialisierung und Aufklärung kam. Die Weltanschauung hält heute noch Macht in unserer Welt. Und das hat die direkte Auswirkung auf unseren Planeten, auf unsere Umwelt, auf Menschenhandel. Es hat Auswirkungen auf, wie wir Konflikte lösen, auf Krieg und Frieden. Die haben heute noch ihre Bedeutung. Und wir spüren konkrete Auswirkungen davon. Und es ist kein Wunder, dass Theologen vom 2. und 3. Jahrhundert, wenn die über die Kreuzigung von Jesus sprachen, dann betonten sie explizit immer wieder, dass Jesus wirklich dieser Herr ist und König und er hat diese Mächte besiegt. Und das war nicht so eine theologische Theorie, so ein abstraktes Denken über Sühneopfer von Jesus, sondern das war wie eine notwendige Grundlage für ihre Gemeinschaft. Das ist wichtig, dass die Götter besiegt waren. Und das hatte Auswirkungen in ihrem Alltag auf dem Marktplatz, wie sie in Häuser trafen, wie sie wirklich eine Kontrastgesellschaft in der damaligen Zeit aufbauten. Und deswegen betonten sie das immer wieder, diese Götzen sind besiegt. Auf der Grundlage wollten wir leben. Und der Paulus, da war dieser felsenfesten Bezeugung, ich lese diesen Text nochmal, nehmt euch vor denen in Acht und war wirklich von dieser Weltanschauung geredet, die euch mit leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt weht und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, hält Paulus dann fest, die hat er entwaffnet, hat Jesus entwaffnet und ihre Ohnmacht aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und das war die Grundlage von den ersten Christen. Unsere Loyalität gilt nicht mehr diesen Göttern mit ihrer Weltanschauung. Unsere Loyalität gilt Jesus. Der ist wirklich der Herr von meinem Leben, von meinem Haushalt. Ich möchte wirklich anders leben. Letzte Woche hat Manuel Schmid schon mit Mars begonnen und ihm das Schild besiegt drüber gehängt. Und heute, Matthias hat schon gesagt, heute geht es um Mammon, diesen netten Vogelkopfgott. Der wirklich, und das ist interessant, Mammon, der hat es bis in die Neuzeit geschafft. Den findest du fast jede Woche irgendwo in der Illustrierten, in der Zeitung, damit vom schnöden Mammon wieder die Rede ist. Das hat es in unseren Sprachgebrauch wirklich hineingeschafft, Mammon. Und meistens wird dann Jesus zitiert. Ob das DanZZ ist oder auch der Blick, vollkommen egal. Aber meistens wird dann wirklich prominent Jesus zitiert aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus tatsächlich mal den Gott Mammon anspricht. Da heißt es Matthäus 6, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Sehr prominenter Text. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon kommt aus dem Aramäischen und ursprünglich war das im jüdisch-aramäischen Sprachgebrauch noch einfach eine Beschreibung für Besitz, was man erworben hatte. Auf das, man könnte auch anders übersetzen, Mammon ist das, auf was man sich verlässt. Da hat man was zurückgelegt und auf das kann man sich verlassen, dass das mit dem kannst du das ein oder andere machen. Aber sehr schnell hat das eine Begrifflichkeit gefunden, dass man auf unehrliche Weise, also auf sündhafte Art und Weise irgendwas zu Reichtum gekommen ist. Und Mammon, so wie hier Matthäus zitiert ist, der scheint geradezu eine personifizierte, übermenschliche Kraft zu sein, die sogar Menschen von Gott scheinbar fernhalten kann. Und Jesus sagt, du kannst nicht dem Gott und dem Gott dienen, das geht nicht. Der hält dich von dem anderen Gott fern. Der führt dich sogar dazu hin, dass du sogar den anderen Gott anfängst zu hassen. Scheinbar hat wirklich Mammon die Kraft, den Gott Jesus zu hassen. 1911 erhielt Mammon mal zum allerersten Mal so eine rechte prominente Rolle im Theaterstück, in dem Theaterstück Jedermann von Hugo von Hofmannsthal. Und der Mammon spielt in dem Theaterstück, da tritt er wie ein Dämon auf, der den Menschen zum Geiz, wirklich zum Geiz verführt. Ganz prominente Rolle in dem Stück. Was ist die Parole von dem Gott Mammon? Vor ein paar Jahren hat ein recht großer Elektronikkonzern hat mal irgendwann die Parole rausgegeben, Geiz ist geil. Und seitdem weiß fast jeder, welcher Konzern damit gemeint ist. Und das hat man wie reingebrannt ins Gehirn. Geiz ist geil. Und Parole war immer, look, du kriegst mehr, einen größeren Screen, einen größeren Kühlschrank, ein tolleres Auto, mehr Kleider für weniger Geld. Was für eine fantastische Idee. Und jeder fand, ja, das ist geil. Ich zahle weniger, krieg aber mehr. Insgeheim wusste jeder, das kann doch nicht aufgehen. Das funktioniert ja nicht wirklich. Also irgendeiner zahlt ja irgendwann mal diese Zeche und der Elektronikkonzern wird es nicht sein. Aber irgendeiner muss ja weniger kriegen, damit du mehr kriegst. Aber das ist geil, wirklich, Geiz ist geil. Mehr für weniger zahlen. Das Leben auf Kosten von anderen, weil ich mehr will. Der Kulturkritiker Walter Benjamin, der hat in den 30er Jahren, das war so 1930 rum, hatte sich mehr sehr prominent mit diesem Kult, mit dem Religion, dass mehr immer auch besser ist, wie auseinandergesetzt. Er hat das gesagt, das ist ein Kult, der nur Feiertage kennt. Das hat er vor dem Internetzeitalter geschrieben, 1930 rum. Ein Kult, der nur Feiertage kennt, immer auch noch nachts, kann und soll man einkaufen. 1930. Mehr, immer sollte man einkaufen. Es darf keine Unterbrechung von diesem Kult geben, sondern es darf nur eine Steigerung in dem Kult geben. Immer mehr von demselben. Immer noch ein neueres Handy, ein neuerer Kopfhörer, ein neues Sneaker, neue T-Shirts, noch mehr Avocado, was weiß der Geier. Aber immer mehr von den Sachen, immer mehr. Und er schrieb, denn der Mechanismus von dem Kult, von dem Mehr, der basiert darauf, dass man vergisst, was man in der Gegenwart hat. Weil es gibt ja noch mehr. Man hat überhaupt keine Zeit zum Genießen, was ich hier habe. Weil da gibt es noch mehr, was ich vielleicht brauche. Und deswegen muss ich meine Lebenszeit als Arbeitszeit verkaufen und noch mehr arbeiten, damit ich das mehr dann auch habe. Und wenn ich das habe, merke ich, da gibt es ja doch noch mehr. Und er beschrieb das als religiöser Kult vom Meer. Und das Gefühl vom Begehren oder mehr haben wollen, von der Unersättlichkeit, das ist ein sehr altes Gefühl, wo in uns Menschen drin ist. Da Da kannst du zurückblättern bis ganz am Anfang von der Bibel. Ziemlich am Anfang wird das beschrieben. Adam und Eva, die wohnten in dieser Erzählung von der Schöpfung, wohnten die in einem paradiesischen Gegend. In einem Garten wird beschrieben. Und in dem Garten waren allerlei Bäume und Früchte und alles sollten sie genießen. Nur eine Sache sollten sie nicht genießen. Das heißt dann 1. Mose 3, die Frau schaute denn den Baum ab, von dem sie eben nicht genießen sollten. Und sie schaute den Baum an und er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand und auch davon aß. Das ist eine interessante Erzählung, dieser Bericht von diesem Paradies. Als Adam und Eva die verbotene Frucht aßen und für sich das Recht in Anspruch nahmen, selbst zu entscheiden, was jetzt wirklich gut ist, da wurden sie aus einer Welt vom Überfluss. Es gab zig Bäume und Früchte, allerlei schöne Dinge. Aus einer Welt vom Überfluss wurden sie auf einmal in eine Welt vom Mangel hinein katapultiert. Und das Ganze in der Erzählung fängt damit an, dass auf irgendeine Art und Weise die Schlange in der Erzählung ein Begehren bei Adam und Eva geweckt haben. Ein Begehren nach Dingen, wo sie keinesfalls brauchten. Sie brauchten diese eine Frucht nicht. Sie brauchten sie nicht zum Überleben, sie brauchten nicht für ein glückliches Leben, sie brauchten die Frucht auch nicht, um irgendwie sich zu vermehren oder sonst was. Sie brauchten die Frucht nicht, aber es wurde ein Begehren geweckt. Die Schlange hat nicht das Begehren erfunden. Der Teufel kann nichts erfinden, er kann nur pervertieren. Aber auf irgendeine Art und Weise hat er dieses Begehren geweckt und dann wollte mehr. Ich glaube, die erste Sünde hat ein Stück was vom Charakter, vom übermäßigen Konsum. Sie wollten noch mehr. Obwohl es vollkommen ausreichte, was da. Es war genügend vorhanden, aber die Genügsamkeit wurde wie abgeschafft. Und dann wurde scheinbar eine Spirale in Gang gebracht auf dieser Erde, dass mehr auf jeden Fall immer besser ist. Und das Mehr darfst du nicht verpassen. Die grüne Wiese vom glücklichen Leben ist immer nur gerade ein Einkauf entfernt. Das erfüllte Leben ist immer nur gerade eine Urlaubsreise entfernt. Das wirklich schöne Leben ist immer gerade noch ein, ja, nochmal einen Einkauf entfernt. Oder noch ein paar neue Schuhe entfernt, da weiß der Geier was. Vor circa 6 Jahren war der Thomas Sedlacek im ICF. Damals noch im Gundeldinger Casino, ein tschechischer Ökonom. Und wir haben da so einen Abend mit ihm gemacht, der hat ein Buch geschrieben über die Ökonomie von Gut und Böse. In dem Kontext zur Bibel. Sehr interessanter Abend, ein sehr renommierter Ökonom, war lange in Tschechien Berater von der Regierung dabei. Und an dem Abend hat er unter anderem in den Zusammenhang von Besitz und Werbung und der Bibel hat einen interessanten Satz gesagt. Ich habe mir den aufgeschrieben und möchte euch den mal vorlesen. Wir glaubten, so der Sedlacek, die Befriedigung unserer Bedürfnisse würde uns Zufriedenheit bringen. In unserer historisch überreichen, zugleich auch überverschuldeten Gesellschaft können wir jedoch sehen, dass das ein Fehler mit weitreichenden Konsequenzen war. Die Nachfrage erzeugt schlicht neue Nachfrage. Das Angebot befriedigt unsere Ansprüche nicht, sondern erzeugt sie neu. Zudem wird die Nachfrage mit jedem neuen Angebot größer, bis wir schließlich aufgrund von Übersättigung in die Situation geraten könnten, die im Psalm 107, Vers 18 beschrieben wird, denen vor jeder Speise ekelte, weil sie so viel hatten. Das Genug liegt immer gerade über dem Horizont, wie der Horizont entzieht es sich uns, wenn wir uns ihm nähern. Und vielleicht, er brachte das am Schluss so auf den Punkt, vielleicht sollten wir uns nicht alles wünschen, was wir uns wünschen können. Damit hat er diesen Vortrag abgeschlossen. Vielleicht sollten wir uns nicht alles wünschen, was wir uns wünschen können. Und er meinte damit überhaupt nicht, dass man nichts besitzen darf oder bettelarm umherlaufen soll, überhaupt nichts. Es ging nur darum, Bedürfnisse und Wünsche und die Befriedigung von dem, das ist nicht zu stillen. Mammon lässt grüßen. Ich glaube, der Götze Mammon, der will unsere Welt wirklich fest und fester in den Griff bekommen. Der bemüht sich mit aller Macht darum, uns wirklich im Griff zu halten. Wirklich im Griff zu halten. 1896 hat ein Maler, Sascha Steiner, der hat ein interessantes Bild gezeichnet vom Mammon. Und er bringt es irgendwie treffend auf den Punkt, der Auswirkung von diesem Gott Mammon. Der Mensch, wo sich niederbeugt an der Kette und oben steht er mit der Peitsche und sagt, look, so sieht's aus. 1896, das gemalt. Und ich glaube, dass wenn Mammon uns in dieser Welt in den Griff halten will, dann hat das fatale Auswirkungen. Das hat eine Auswirkung auf unsere Umwelt, auf unseren gesamten Planeten, auf all die Menschen, die davon betroffen sind, direkt oder indirekt. Und ich glaube, es hat eine wichtige Auswirkung auf uns, die wir uns Nachfolger von Jesus nennen. Die sagen, wir folgen dem Jesus nach, der König ist, nicht dieser Mammon ist besiegt. Der Mammon ist wirklich besiegt und ich hänge ihm genau dasselbe Schild um deutlich zu machen, nein, Jesus ist wirklich gekommen, um diese nicht enden wollende Spirale vom Meer auf Kosten von anderen wirklich zu besiegen. Und wie hat Jesus das gemacht? Ganz konkret, wie hat er das gemacht? Interessanterweise in dem Kontext, wo er nämlich über Mammon spricht, Matthäus 6, da sagte ein, zwei Verse vorher Folgendes. Und ich glaube, das ist wie der Schlüssel, wie Mammon in deinem, meinem Leben als Nachfolger Jesu tatsächlich nicht so eine Macht bekommt. Matthäus 6, Vers 22. Und Jesus sagt da, wenn dein inneres Auge einfältig ist, man kann anders übersetzen, lauter, einfach, gerade oder schlicht, dann ist dein ganzes Leben im Licht. Das heißt, es ist auf einem guten Weg. Wenn dein inneres Auge einfältig ist, dann ist dein ganzes Leben im Licht und auf einem guten Weg. Einfältig. Ist interessant, dass Jesus so etwas sehr Einfaches sagt. Wenn dein inneres Auge, dein Wesen einfältig ist. Und wenn man so das Wort einfältig hört, dann fällt den meisten an, ja einfältig, das sind so naive. Kleine Kinder sind so einfältig, manchmal auch ältere Menschen. Also so wie ich. Denn ja, die sind halt einfach, irgendwie so naiv gestrickt. Und der Mammon soll besiegt werden durch Einfältigkeit. Jesus, wo er das sagt, spricht in dem Kontext von einem gelingenden Leben. Und sagt, was braucht es dazu, dass dein Leben wirklich ein erfülltes Leben ist? Und er spricht in dem Kontext dann davon, wie Motte und Rost und Sorgen, Ängste, Schuld in Leben, wie zerfressen können. Wie zerfressen können und am Schluss bleibt nichts übrig. Nichts übrig. Und dann sagt er das mit diesem Mammon. Und sagt, du kannst nicht beiden Sachen dienen. Das wird dein Leben zerfressen. Das wird dich nicht glücklich machen. Das ist eine Lüge von diesem Gott Mammon, dem hinterher zu jagen, dass das Leben wirklich glücklicher macht, es mehr es wirklich glücklicher macht. Und er sagt dann, pass auf, wenn dein inneres Auge einfältig ist, und einfältig ist ein sehr bildhaftes Wort, es geht so viel um einen Falt, um eine Richtung, eine klare Ausrichtung von deinem inneren Auge, eine klare Linie, was in deinem Leben wirklich entscheidend ist. Man könnte auch sagen, klar und gerade oder schlicht und einfach, so wird Mammon besiegt. Schlicht und einfach wird Mammon besiegt. Mit unserem ganzen Hab und Gut können wir Mammon besiegen, schlicht und einfach, wenn wir innerlich irgendwie so einen klaren Falt haben. Und das hat nichts mit Naivität zu tun. Oder komplexe Dinge möglichst schnell zu vereinfachen. Das ist momentan sehr, sehr in Mode. Und etliche populistische Gurus und Politiker, die wollen uns das weise machen, dass alles ganz einfach an sich wäre. Man müsste nur alles gerechter verteilen, dann wäre es besser. Oder wahrscheinlich sind doch eher die Ausländer dafür zuständig, weil die Sozialkosten so hoch steigen. Dann, wir können es viel besser machen, wenn die Probleme nicht wären. Oder Moslems wären an sich die Probleme. Gewaltbereite Menschen auf der Erde, die dazu beitragen, dass es immer teurer und schwieriger wird. Und andere sagen, ja oder doch, Autos sind alle schuld. Man sollte einfach nicht mehr Auto fahren. Oder nur noch Elektro oder jedes Kohlekraftwerk. Ist sehr schnell, ist sehr einfach geregelt, was denn wirklich Schuld ist. Und je nachdem, wo du stehst, sagen die einen das und die anderen sagen auf einmal das. Ich finde das eine gefährliche Naivität, so ein Schwarz-Weiß-Denken, weil sie blind macht für die Dinge, die viel, viel noch komplexer sind. Es gibt eine andere Naivität, wo ich auch gefährlich finde, das ist die Verharmlosung. Dinge einfach nicht so ernst nehmen und sagen, ja, ist nicht so, alles halb so wild. Das wird sich alles wieder einrenken, auch mit dem Klima. Das waren wir, wir hatten schon Eiszeiten. Ne? Das kommt dann wieder, dann siehst du dann wie eine Klimaerwärmung. Okay? Das renkt sich wieder ein. Das sind die großen Zyklen auf unserer Erde und das muss man nicht so ernst nehmen. Und auch mit der Armut auf der Erde, das renkt sich ein mit der Zeit. Das wird wieder normal kommen. Tut das nur kein Stress, Alter. Das kommt. Bekannte nationale, internationale Politiker reden so und verrückterweise, sie handeln auch so. Und das ist sehr in, das ist sehr in. So zu nivellieren und sagen, das ist nicht wirklich ein Problem, das kann man auch so und so sehen. Es gibt auch eine fromme Naivität. Eine fromme Naivität, wo ich wirklich schwierig finde. Und wo dem Gott Mammon, glaube ich, sehr auf den Leim geht. Eine fromme Naivität, die dann auf so komplexe Fragen so drauf antwortet, ja, wir müssten einfach mehr auf Jesus schauen. Ja, machen wir das mal. Ja, das ist so, wir müssen da wirklich, das ist eine Zeit, wo wir uns auf Jesus besinnen sollten. Und ja, das Ende naht. Und das wird dann unterstrichen mit dreierlei Bibelverse noch, wo Jesus ja schon gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen. Es wird ein neuer Himmel, es wird eine neue Erde gehen. Wir können das gar nicht aufhalten. Also müssen wir uns um Seelenheil kümmern und die anderen sollen dann den Müll wegtragen oder sowas. Vor kurzem hat ein Bekannter von mir, den ich sehr schätze, wirklich sehr schätze, ein älterer Mann, der irgendwie Facebook entdeckt hat, warum auch immer, aber leider keine Anleitung bekommen hat, wie er das nutzen sollte, und hätte einen Post gelassen, und der Mann ist bekannt, der ist wirklich bekannt in der Schweiz. Das ist kein Unbekannter in der frommen Szene. Und er hat einen Post rausgelassen, wo ich dachte, alter Mann, du bist alt und jetzt, nein, das geht nun wirklich nicht mehr. Das geht nicht. Da denkst du auf einmal so, alle Christen sind schon auf dem Raumschiff gegen Himmel. Wir müssen uns verlassen hier, wir haben nichts mehr mit der Erde zu tun. Das ist die schlimme Zeit, wo wir drin leben. Denn nee, wir haben hier noch eine Aufgabe. Das ist eine fromme Naivität, die ich schwierig finde, wirklich. Und das ist eine Art Religion und Glaube, die ist wirklich Opium fürs Volk. Da hatte Karl Marx dann wirklich mal recht. Wie können wir heute Mammon besiegen? Schlicht und einfach, einfältig. Ich glaube, dass Besitz, alles, was wir besitzen, ist eine Riesenchance, eine Riesenverantwortung zum Segnen und zum Teilen. Ich glaube, wir leben in der Zeit, wir können wahnsinnige große Unterschied machen. Wir können wirklich einen Unterschied machen. Der Paulus greift das mal auf von Jesus, diese Einfältigkeit, und schreibt an die Christen in Korinth und sagt ihm, wie deutlich, glaub, euer Besitz ist momentan eine Chance zum Teilen für andere. Er schreibt ihnen folgendes im zweiten Brief: Heute habt ihr so viel, dass ihr ihnen helfen könnt. Ein anderes Mal werden sie euch von ihrem Überfluss abgeben, wenn es nötig ist. Das meine ich mit Ausgleich. Das Interessante ist, Paulus spricht da über die Christen in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem war aus verschiedensten Gründen verarmt. Die waren sehr, sehr arm. Das kann man zurückführen sogar auf die Apostelgeschichte, wo sie alles haben gut verteilt hatten und fanden, das ist der ideale Weg. Und jetzt waren sie verarmt. Sie waren verarmt und hatten wirklich materielle Schwierigkeiten. Korinther waren zu dem Zeitpunkt an sich wohlhabende Leute. Und der Paulus sagt ihnen, hey Leute, super, ihr seid gerade wohlhabend. Das ist eine geile Idee. Das ist eine gute Situation. Ihr könnt was abgeben von eurem Überfluss, damit denen geholfen wird. Und wer weiß, in Zukunft habt ihr vielleicht mal weniger, können die denen helfen. Ihr seid in einer komfortablen Situation, anderen zu helfen. Und das sagt ihr, okay. Das könnt ihr erleben, wenn ihr so einfältig wirklich seid. Wenig anhäufen und geben. Und anderen wird dadurch gedient. Das sagte Paulus. Letzten Herbst, im Oktober, ist der jährliche von der CS, der Global Wealth Report, wieder rausgekommen. Der kommt jeweils im Herbst raus. Über das weltweite Wachstum von Vermögen. Der Bericht zu so einem ein paar Seiten überschrieben, denn das globale Vermögen wieder gestiegen ist und besonders hat die Schweiz davon profitiert. Das Vermögen in der Schweiz ist nochmal gestiegen. Jetzt sitzt du hier drin und denkst, nö, bei mir nicht. Das sagen fast alle. Das ist immer so. Bei uns ist das irgendwie vorbeigegangen, dieser Wachstum. Ja, das stimmt vielleicht schon, aber es stimmt international dann halt nicht mehr. Weil der eine Weg, wir in einem Land, in einer Region wohnen, die wirklich sehr davon profitiert, international tätig zu sein. Und das sage ich nicht, dass wir uns irgendwie darum schämen müssten. Überhaupt nicht, weil das ist überhaupt nicht das Thema, wo Jesus jemals darum sagt, wenn ein Reicher sich schämen sollte. Wir hören wirklich zu denen, die wohlhabend sind weltweit. Und das ist eine Chance für uns, eine Chance zum Segnen und zum Teilen. Das sagte Paulus. Wir sind dabei, daheim momentan wieder mal auszumisten. Wir wohnen jetzt 22 Jahre an demselben Ort. Es ist unglaublich, was sich da für ein Zeugs ansammelt. Vielleicht kennt ihr das. Je länger an einem Ort denkst, oh je, warum haben wir das noch? Und dann findest du Dinge, die sind 20 Jahre alt, hast sie vielleicht einmal gebraucht und denkst einfach, was soll das? Das ist nur ein Staubfänger. Und das liegt einfach, ja, wir können es doch nicht wegschmeißen, es funktioniert noch, ja, okay, gut. Und wir haben für uns so eine Regel erfunden, haben gesagt, wir möchten nach WWW bei uns daheim aufräumen. Das erste ist wertvoll. Was mir wirklich wertvoll? Ich gehe ab und an auch jetzt wieder durch unser Haus durch und schaue Dinge an und sage, hey, ich bin dankbar, dass ich das habe. Das finde ich wirklich wertvoll. Ist manchmal nichts Wertvolles, vom Preis her, aber es ist wertvoll. Es ist wirklich wertvoll, dass ich das habe. Und ich freue mich daran und ich will das bewusst praktizieren, dankbar zu sein. Einfach anzuschauen, hey, wow, ich habe so eine Kamera. Ich bin dankbar dafür. Hey, ich habe da ein super geiles Mountainbike. Ich bin dankbar dafür. Ich will nicht alles selbstverständlich nehmen. Das ist die Übung dahinter. Ich will es nicht selbstverständlich nehmen, sondern bewusst mich vor mein Mountainbike manchmal hinstellen und sagen, wow, das habe ich. Dankeschön. Das ist ein Geschenk, dass ich das haben darf. Das ist wirklich schön und wertvoll. Das zweite W ist weggeben oder teilen. Wisst ihr, Dankbarkeit macht zufrieden. Und beim Weggeben ist Teilen, das befreit Menschen. Großzügigkeit befreit. Und wenn ich von Weggeben rede, dann redet man wirklich von Sachen, wo wir weggeben können, wo wir nicht mehr brauchen. Ich meine nicht die Dinge, die ja schon 20 Jahre alt sind und wirklich, die willst auch du nicht haben. Die kann man nur entsorgen. Die sollte man auch nicht verschenken, das macht man nicht. Das ist unanständig, das tut man weg. Aber es gibt Dinge, die kann man teilen. Wir haben in unserer Nachbarschaft ein paar so junge Familien und wir dürfen uns immer wieder Werkzeug ausleihen. Weil nicht jeder alles Werkzeug selbst kaufen muss. Ich habe ein paar Mal miteinander angesprochen, dass, hey, ich habe so eine Säge, kannst du von mir ausleihen. Ist wunderschön. Du kannst was ausleihen und es ist auch schön, wenn es wieder zurückkommt. Es kommt nicht immer alles zurück, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist toll, was teilen können, weil das befreit davon. Und das dritte W ist weniger. Wir überlegen uns tatsächlich, ja, was kann man auch weniger im Leben, nicht nur anhäufen, nur weniger zu tun. Look, ich habe vor kurzem zwei Grafiken gesehen, ein Buch bekommen zum Lesen nochmal und mich nochmal damit beschäftigt. Look, 10% der Weltbevölkerung, 10% unserer Weltbevölkerung, die reichsten 10% der Weltbevölkerung produzieren 50% von einem CO2-Ausstoß. Wir gehören zu den 10%. Wir hören zu den 10%. Per se, ob du mit dem Velo unterwegs bist oder was weiß ich, im Wald irgendwo unterm Laub schläfst. Wir hören zu den 10% auf dieser Erde. Die nächsten 10% würden nochmal 30% produzieren. Die Armen produzieren nicht diesen Dreck auf der Erde. Das hängt mit dem Wohlstand zusammen. Die Reichsten, das reichste Prozent auf dieser Erde, unser Fußabdruck ist 175 Mal größer als von den 10% der Ärmsten. Auf der nächsten Folie könnt ihr sehen, in der Schweiz, wir produzieren am meisten, einfach durch unseren Wohlstand an solche Emissionen. Und wer jetzt denkt, Leute, ich möchte so sagen, warum sage ich das? Ich glaube weniger, wir müssen uns wirklich da und dort überlegen, wie wir als reichste Menschen verantwortlich mit diesem Globus umgehen. Wie wir leben könnten. Und ich sage es explizit, ich verstehe mich nicht als eine männliche Ausgabe von Greta. Definitiv nicht. Ja, gut, das ist im Office entstanden. Look, ich verstehe mich nicht als Greta. Zöpfe stehen mir einfach nicht, Punkt. Aber um das geht es nicht. Ich habe drei Großkinder. Und ich möchte sehen, dass die Großkinder auf dieser Erde noch nicht noch Platz haben zum Leben, aber mit vielen anderen Großkindern auf dieser Erde noch auskommen können. Und das ist eine Verantwortung von mir heute. Und nicht von irgendeinem, sondern von mir heute. Letztes Jahr im Herbst ist ein Text auf Facebook viral gegangen. Und den möchte ich euch zum Schluss vorlesen. Da heißt es, verringere die Kluft zwischen Reichen und Armen. Verhilf jedem seiner Arbeit, Hilf den Ärmsten, auch dabei einen Lohn zu erhalten, von dem sie leben können. Biete die bestmögliche Bildung an, vermittle jedem das Gefühl, einen Unterschied machen zu können. Fördere Toleranz. Fördere die Gleichbehandlung von Frauen. Schaffe eine Gesellschaft, die auf Werten basiert und nicht auf Gewinn und Konsum, und beende alle Formen von Sklaverei. Vermeide kriegerische Auseinandersetzungen. Erzähl allen von der Liebe Gottes und kümmere dich um die Umwelt. Der Text hängt an der ältesten methodistischen Kirche in Bristol, in UK. Und der Text stammt von John Wesley. Der gute Mann hat von 1703 bis 1791 gelebt. Und er hat sich das zum Thema gemacht. Er hat gesagt, hey Leute, wir können einen Unterschied machen. Wir engagieren uns auf dieser Erde. Ein altenglischer Text an der Kirche, der ältesten methodistischen Kirche in Bristol. Einfach ins Deutsche übersetzt in eine moderne Sprache. Inhaltlich genau 1:1. Der Text ist hochaktuell. Der ist hochaktuell. Und John Wesley war nicht einfach appellhaft, sondern hat dann auch gerade gesagt, wie wir das machen können. Der Typ hätte 5 bis 6 Mal pro Tag gepredigt. Ich hätte einen Burnout. Aber der Typ hätte über 40.000 Predigten sind von dem heute noch zugänglich. Der hätte gepredigt, du auf Jesus komm raus. Das ist absolut. Und hätte ganz viele Predigten damit aufgehört, wie können wir denn wirklich einen Unterschied machen, wenn du diesem Jesus folgst und Mammon nicht das letzte Wort hätte. Wie können wir das machen? Er hat 3 einfache Regeln immer genannt. Er hat gesagt, look, erwirb so viel, wie du kannst. Methodistisch, nach einer Methode immer. Erwirb so viel, wie du kannst. Das zweite, spare so viel wie möglich. Jetzt kommt's. Das dritte, gib so viel wie möglich. Manche sagen, dass er gesagt haben soll, gib alles. Ist aber nicht richtig verbrieft, deswegen, ich habe es mal so geschrieben. Erwirb so viel wie möglich, spar so viel wie möglich, gib so viel wie möglich. Und wir werden diese Erde wirklich ein Stück als Bewahrer, als Gärtner von dieser Erde, wo Gott uns anvertraut hat, wir können einen Unterschied machen. Der Typ hat sich gegen die Sklaverei eingesetzt, hat Armenhäuser gegründet und so weiter. Und hat von der Liebe Gottes immer erzählt. Und der Liebe Gottes, dieser König Jesus, hat diese Mächte besiegt. Und deswegen können wir sie auch besiegen. Ich möchte euch bitten aufzustehen und ich bete noch mit uns. Und ganz einen Moment nachdenke, look, was macht das mit dir? Eins wünsche ich dir, der Gott Mammon soll in deinem und meinem Leben keine Macht haben. Er ist besiegt worden und wir können durch Einfältigkeit schlicht und einfach wirklich in unserem eigenen Leben ihn auch besiegen. Jesus, danke schön dafür, dass du uns einen Weg gezeigt hast, dass wir wirklich nicht nur die Welt zu einem besseren Ort machen, sondern diese Weltanschauung, diese Parolen von diesen Göttern besiegen können. Heiliger Geist, ich bitte dich, übersetzt das so in unsere Alltagswelt und hilf uns selbst irgendwo einen Weg zu finden, dass der Gott Mammon, Gott Mars, Aphrodite und Cäsar nicht wirklich in unserem Leben Macht haben.